mir gibt das wahnsinnig viel Kraft, weil mich das natürlich auch bestätigt in dem, was ich tue. Ich habe diesen Beruf angefangen zu lernen, natürlich für mich in erster Linie, weil das einfach mein Traum war, aber dann im Nachhinein zu erfahren, wie viel es anderen Menschen gibt, das macht für mich zu einer absoluten Vollendung. Natürlich ist es manchmal hart und natürlich ist es anstrengend und dieser Beruf, der bringt einfach viele Widrigkeiten mit sich, aber man muss sich dem immer wieder bewusst sein, was wir für eine Kraft haben auf der Bühne.
Du hast mit 16 Jahren an der Folkwang-Universität der Künste angefangen zu studieren. Jonas, was ist da los?
Da spielt mir Anthony schon sehr in die Tasche, weil ich auch jemand bin, der positiv durchs Leben geht und auch Menschen aufgeschlossen begegnet, anstatt zu schnell zu verurteilen. Es wird keine Show geben, egal in welchem Genre, die genauso ist wie die Vorstellung davor. Und da kriege ich Gänsehaut, weil das ist für mich so die Quintessenz am Darstellersein.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, denn heute sitzt hier bei mir nicht irgendwer, sondern der liebe Jonas Hein, den ihr bestimmt alle kennt und auch alle schon bei uns in Sweeney Todd auf der Bühne bewundert habt. Wenn nicht, holt das dringend nach. Hi Jonas, schön, dass du hier bist und Zeit gefunden hast.
Hi, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Heute ist wieder Sweeney. Du stehst gleich wieder auf der Bühne, spielst Anthony Hope. Jetzt gleich hast du gesagt, geht's für dich erstmal in die Maske hier nach der Aufnahme. Die ist bei deiner Rolle aber nicht so aufwendig, glaube ich, oder?
Also nicht aufwendig. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen in dieser Inszenierung von Sweeney Todd, dessen Make-up nicht ganz so extrem ist. Bei den anderen, da wird irgendwie ein bisschen mehr auf diese düstere Seite eingegangen und so. Die Augenschatten sind ein bisschen größer, die Gesichtszüge ein bisschen markanter. Und ich soll da als, das blühende Leben so als Pendant zu den anderen eher, sage ich mal, etwas verlebteren Charakteren soll ich so frisch und dynamisch rüberkommen. Und manchmal geht das schneller, aber es gibt auch Tage, wo ich dann auch selber, sage ich mal, ein bisschen müder bin und dann auch schon mal ein bisschen länger dauern.
Wie lange dauert es ungefähr?
Ach ja, so zwischen 20 Minuten und manchmal sogar auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie wir uns Zeit lassen. Manchmal schnacken wir natürlich auch zwischendurch noch ein bisschen, dann dauert es manchmal ein bisschen länger.
Verstehe, okay. Wenn du jetzt gleich auf der Bühne stehst, was hast du jetzt heute schon alles gemacht oder machst du vielleicht gleich noch, um dich auf die Vorstellung gleich vorzubereiten?
Also ich bin immer mit dem Auto unterwegs und fahre zu den unterschiedlichsten Spielstätten sehr gerne immer privat, weil ich da so ein bisschen meinen eigenen Raum habe und auch die Möglichkeit habe, mich dann vor jeder Vorstellung individuell vorzubereiten und mich einzusingen. Das habe ich jetzt heute schon gemacht. Das heißt, ich nutze die Autofahrt immer, um mich warm zu machen und dann gehe ich ab und zu auch nochmal ein paar Textpassagen durch, weil gerade bei Sweeney Todd liegt dann ja auch manchmal ein bisschen Zeit dazwischen. Ich glaube, die letzte Vorstellung war jetzt 3 oder 4 Wochen her.
Genau, echt eine Weile her.
Und ich bin parallel auch noch in einem anderen Musical beschäftigt und dann muss man, sag ich mal, so ein bisschen die Erinnerung wieder wachrufen, jedes Mal aufs Neue. Und ja, aber ansonsten bin ich eigentlich dann ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Maske sitze, bin ich dann so in der mentalen Vorbereitung. Und das geht dann auch wirklich bis zum Vorstellungsbeginn, dass ich mich einfach, egal wo ich bin, immer wieder ein bisschen weiter warm mache, dass die Stimme wach wird und viel reden und dann vielleicht noch einen Kaffee trinken. Aber ich habe jetzt keine festen Rituale von der Vorstellung.
Aber das heißt, wenn man neben dir an der Ampel im Auto steht, könnte man nicht sehen, wie du dich einsingst und
definitiv. Und ich habe auch ganz oft schon das Gefühl gehabt, dass ich mal irgendwann von der Polizei angehalten werde, weil ich halte einfach für die Akustik manchmal so ein bisschen die Hand ans Ohr, damit die Stimme ein bisschen lauter wird. Das ist ein ganz gutes Mittel, falls man sich manchmal nicht so gut hört oder so. Und von außen könnte das so aussehen, als hätte ich ein Telefon in der Hand und wäre am Telefonieren. Und deswegen bin ich manchmal so ein bisschen paranoid teilweise schon und gucke, ob die Polizei irgendwo hinter mir steht, weil ich natürlich keine Lust habe, dann irgendwie, wenn manchmal auch die Zeit knapp ist, dann noch angehalten zu werden. Aber bisher ist es noch nicht passiert.
Okay, ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Anthony Hope, den du spielst, ist ja so der liebe, gute Charakter im Stück, wie du es ja auch gerade schon so angedeutet hast. Vielleicht manchmal ein bisschen gutgläubig, würde ich jetzt sagen. Wie würdest du denn die Rolle des Anthony beschreiben?
Ja, also gutgläubig ist tatsächlich schon ein wirklich sehr guter Ausdruck. Also ich glaube, er ist nicht naiv.
Nee, genau, würde ich auch sagen.
Weil er ist schon viel rumgekommen und als Seemann, das zählt er ja auch auf, immer wieder und immer gerne, wo er schon überall gewesen ist und was er alles von der Welt schon gesehen hat. Und ich glaube auch, er ist einfach ein Lebemann, der auch mit den verschiedensten Menschen, verschiedensten Kulturen, glaube ich, auch klarkommt. Mhm. Und das Besondere an Anthony finde ich, dass er in allen Figuren, die er in der Geschichte von Sweeney Todd begegnet, erstmal aufgeschlossen entgegentritt und irgendwie auch immer das Gute im Menschen sieht. Weshalb er manchmal auch so, sag ich mal, so die the dark side, die dunkle Seite von den verschiedensten Menschen ja vielleicht manchmal ausblendet. Mhm. Ich würde sagen, das ist nicht, würde ich nicht als Schwäche bezeichnen, sondern ich würde schon sagen, dass es schon so die Stärke ist.
Ja.
Und ja, das ist für mich Anthony.
Ja. Also mit Sweeney Todd würde nicht jeder klarkommen, glaube ich, von daher.
Definitiv.
Und er schon.
Die Background-Story von den beiden, die muss man sich natürlich so ein bisschen selber dann raussuchen, weil das Stück nicht hergibt. Aber man hört zu Beginn, dass Anthony Sweeney von einem Floß gerettet hat und die beiden dann auf diesem Schiff verbracht haben. Anthony auf der Durchreise nach London, wer weiß, von wo er da gerade gekommen ist, von Spanien, von überall her. Und ich glaube, der hat Sweeney Todd dort auf diesem Schiff dann auch ein bisschen näher kennengelernt, weil Sweeney Todd ja auch sagt, dass er die Zeit mit ihm zusammen auf dem Schiff nicht vergessen wird und dass er ihm auf ewig dankbar sein wird. Und ich glaube, Sweeney Todd ist so ein Charakter, der ihn wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, Anthony ist jemand, der fasziniert ist von Menschen, von deren Geschichten. Und ohne das direkt zu bewerten und ohne vielleicht irgendwie das Negative rauszuziehen, ist er einfach interessiert an dem Leben anderer. Kann sich, glaube ich, sehr gut einfühlen und ist sehr mitfühlend. Und auch wenn er nicht wirklich viele Mittel hat selbst, ist er, glaube ich, immer da und bietet seine Hilfe an.
Ja, sehr gut beschrieben. Genau, diese Gutgläubigkeit in dem Sinne, dass es aber auch was Positives ist, eine positive Eigenschaft und zugänglich ist. Ne? Ja. Genau. Würdest du sagen, es fällt dir leicht oder schwer, Anthony zu spielen? Also gibt es Herausforderungen?
Also mir fällt es leichter, sage ich mal. Also es gibt Figuren, die, sage ich mal, weiter weg sind von meinem eigenen, ja, von meiner eigenen Vorstellung von Moral oder eigenen Werten.
Ja.
Da spielt mir Anthony schon, sage ich mal, sehr in die Tasche, weil ich auch jemand bin, der schon positiv durchs Leben geht und auch Menschen eher aufgeschlossen begegnet, anstatt zu schnell zu verurteilen.
Mhm.
Und ja, trotzdem muss ich sagen, dass das, was Anthony so mitbringt, ist für mich schon etwas, wovon sich viele in der Gesellschaft vielleicht mal eine Scheibe abschneiden könnten, weil das schon stark, so trotz aller Widrigkeiten, die er dort erlebt, immer ans Beste zu glauben und an das Gute im Menschen.
Ja, das würde ich auch sagen. Da können viele von lernen vielleicht, also genau. Einige, die sich das Stück noch anschauen, können ja mal darauf achten, was man da noch übernehmen könnte.
Absolut.
Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Also wie lange im Voraus, vor der Premiere, würdest du sagen, hast du dich mit ihm beschäftigt?
Also ich muss dazu sagen, fairerweise, dass ich den Anthony schon mal spielen durfte.
Okay. Genau, du hast schon bei Sweeney Todd gespielt.
Genau,
ne?
Hildesheim am Stadttheater. Das ist aber also über 10 Jahre auf jeden Fall her. Und damals bin ich, auch was die Musik betrifft und generell auch mein Wissen über das Genre generell, vor allem Sweeney Todd in Verbindung mit Stephen Sondheim natürlich, das war für mich absolutes Neuland zum damaligen Zeitpunkt. Und die Stärke und die Kraft und diese, ja, sag ich mal, diese Power, die in diesem Stück steckt und das auch schon über so viele Jahre und über so lange Zeit. Ja, es ist so zeitlos einfach so. Und diese Geschichte und das, was das Stück vermittelt, diese verschiedenen Gesellschaftsschichten, auch diese Sozialkritik, die da so drin steckt, die ist so zeitlos. Es passt irgendwie einfach.
Absolut.
Und ich bin super froh darüber gewesen und auch dankbar, als das Angebot von Dortmund nochmal kam, diese Rolle nochmal spielen zu dürfen, weil das mir einfach die Chance gegeben hat, da nochmal tiefer einzutauchen.
Ja, auch mit deinem heutigen Wissen und deiner heutigen Erfahrung die Rolle nochmal ganz anders kennenzulernen wahrscheinlich.
Vollkommen. Ja. Und deswegen waren mir viele Sachen bekannt oder sind so während des Probenprozesses habe ich mich daran erinnert und dachte, ah ja, stimmt, ah ja, so war das. Aber ich würde schon sagen, dass ich völlig neutral, unabhängig von der Inszenierung damals in Hildesheim, nochmal irgendwie so ganz frisch an die Sache rangegangen bin und mein Anthony hier in Dortmund auch nochmal eine Spur authentischer und lebendiger ist als das, was ich damals gemacht habe.
Was würdest du sagen, wie lange das dann so vor dem Probenbeginn ungefähr war?
Also musikalisch bin ich schon jemand, der versucht, bestmöglichst vorbereitet zu sein, weil das meistens während des Probenprozesses den längsten Zeitraum irgendwie einnimmt. Und gerade bei der Musik von Stephen Sondheim, die nicht gerade leicht ist und schon sehr komplex ist, da bedarf es dann auf jeden Fall eine größere Vorbereitung. Und ich finde das eher immer hinderlich, wenn man dann in die szenische Arbeit geht und dann anfängt, bestimmte Szenen, bestimmte Momente zu kreieren, Szenen zu stellen im Ablauf, wenn man die Musik noch nicht so verinnerlicht hat. So, das bremst einen dann immer so aus. Und deswegen versuche ich da schon immer irgendwie bestmöglichst vorbereitet zu sein. Und das beginnt meistens, ich bin jemand, der gerne Sachen auch mal auf die lange Bank schiebt und dann irgendwie auch so ein bisschen den Zeitdruck spüren muss, um bestimmte Sachen anzugehen. Aber ich würde schon so sagen, so 2-3 Wochen vor Probenstart fange ich dann an, mich musikalisch auf eine Produktion oder in dem Fall auf Sweeney Todd vorzubereiten.
Hast du eine Lieblingsstelle in einem Stück?
Das ist eine gute Frage. Meine Lieblingsstelle im Stück ist, glaube ich, tatsächlich, wenn Anthony das erste Mal auf Johanna trifft. Wenn sie da oben auf ihrem Balkon, ohne jetzt zu viel zu spoilern, für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber das ist für mich einfach so ein besonderer Moment, weil alles das, was Anthony bis zu diesem Zeitpunkt oder was wir von ihm erfahren bis zu diesem Zeitpunkt, ist, dass er halt ein weit gereister Mensch ist und das alles liebt. Aber mit dem Moment, wo er auf Johanna trifft, sein Leben nochmal eine ganz andere Sinnhaftigkeit bekommt und irgendwie nochmal eine Kehrtwende findet. Und alles, was er in dem Moment bis zu diesem Zeitpunkt als das Ultimo an Leben und Erfahrung für sich festgestellt hat, wird in dem Moment in den Schatten gestellt. Und das finde ich so besonders. Er sagt, er hat schon alles gesehen, die Berge von Peru, war in Spanien, in Ägypten und überall. Doch das Größte, was er im Leben finden kann, konnte, finden wird, ist das, was er gerade in dem Moment findet. Und das ist Johanna. Und das ist die Liebe selbst. Und das ist ja
total schön.
Super schön. Ein bisschen kitschig, aber einfach auch super schön.
Aber auch schön. Ich finde sowieso in dem Stück, es fällt mir jetzt gerade so auf, also ich mag den Anfang total gerne. Es geht einfach mit diesem Knall direkt los, sage ich mal, wenn das Ensemble einfach anfängt und man ist sofort drin. Ja. Und ich finde in dem Stück sowieso die Szenen, wenn die Charaktere so langsam eingeführt werden, auch sehr stark. Bei einigen Musicals kann sich das auch nicht ziehen, aber da mag ich das manchmal nicht so gerne, wenn die Charaktere erstmal so vorgestellt werden. Aber ich finde, hier sind das wirklich echt starke Szenen. Also die mag ich total gerne.
Und es funktioniert so subtil. Es funktioniert so einfach, ohne jetzt sage ich mal irgendwie mit dem Hammer irgendwie so und ich bin der und der Charakter und ich will das und das, sondern man steigt in diese Geschichte ein und kriegt so unterschwellig, beiläufig erzählt, um welche Figuren es sich handelt und ich finde, das ist wie bei so einer, einfach eine tolle Geschichte, die einfach so schön geschrieben ist, dass man mit jeder Seite, wenn man so ein Buch vor sich hat, die man umblättert, mehr über diese Charaktere erfährt und man das Gefühl hat, man kann nicht aufhören und es kommt immer noch mal was on top und immer noch mal was dazu und das finde ich einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr gut geschrieben und das macht, glaube ich, auch dieses Stück bis zum heutigen Tag so faszinierend.
Absolut.
Weil es sich ganz klar und ich glaube auch für jeden, der Theater und Musical liebt, der kann das, der stellt diese Unterschiede sofort fest, dass hier eine andere Qualität herrscht.
Ja.
Im Zusammenspiel von Musik, Geschichte, Dramaturgie, Charaktere. Ja. Und ich glaube, das ist das, was dieses Stück bis heute so besonders macht.
Ja, total. Ja, Mrs. Lovett fängt an zu singen und man kann sie irgendwie sofort einschätzen und weiß, okay, die ist ungefähr so ein Charakter. Mhm. oder man weiß, die Person mag ich eher nicht.
Ja, vollkommen, absolut.
Das ist wirklich sehr stark gemacht. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, was wir jetzt einfach schon gemacht haben seit Probenbeginn, also es war einmal beim Theaterfest gab es die Fotoaktion mit euch, genau. Wir hatten Videodrehs, wir hatten das Influencer-Innen-Event im September, dann gab es die Pride Night. Und jetzt heute, ich habe mal durchgezählt, mit der heutigen Vorstellung spielt ihr nur noch 6-mal Sweeney Todd.
Das geht immer so schnell.
Findest du auch? Genau. Ich finde, die Zeit ist so verflogen.
Es geht rasend schnell. Und man muss ja schon sagen, dass jetzt mit, ich glaube, 20 oder 21 Vorstellungen Sweeney Todd für Stadttheaterverhältnisse als Musical ja. schon sehr groß angesetzt gewesen
absolut.
Ist. Und doch reicht hat man das Gefühl, es ist so ein Wimpernschlag ja. und zack. Ja. Es ist schon wieder weg.
Es ging so schnell.
Das ist crazy.
Finde ich auch. Und ja, die meisten Vorstellungen, die jetzt noch kommen, sind ausverkauft. Aber vielleicht haben der oder die ein oder andere ja noch die Gelegenheit. Guckt nochmal auf unsere Webseite, sichert euch noch Tickets.
Ich glaube, im April
ein paar wenige gibt es noch. Genau.
Gibt es noch was ja. zu holen.
Genau. Warum würdest du sagen, sollte man unsere Inszenierung hier an der Oper Dortmund nicht verpassen? Warum findest du die Inszenierung so einzigartig, dass man sie sich anschauen sollte?
Es ist so eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also ich finde einmal, und das ist auch das, was man irgendwie so im Nachhinein von den meisten, die es gesehen haben, irgendwie so tja, wiedergespiegelt bekommt, ist, dass einfach diese Größe und diese Gewalt im positiven Sinne, gewaltige Inszenierung mit dem Riesenorchester, dem Bühnenbild, was ich immer noch als einen wirklichen, ja, Geniestreich halte,
ja.
Was in der Form, wie es gemacht wird, augenscheinlich irgendwie relativ simpel wirkt, aber dann doch so viele kleine Veränderungen und Details irgendwie bereithält, die man vielleicht am ersten Moment gar nicht so feststellen ja. kann. Und das finde ich immer besonders in Musical-Produktion oder generell in Theater, in der Oper, wenn so Bühnenbilder so wandlungsfähig sind und irgendwie aus den einfachsten Mitteln komplett neue Räume entstehen können.
So kreative Lösungen, die dann gefunden werden.
Vollkommen.
Ja,
und das dann in Verbindung mit Licht, einem tollen Ensemble, fantastischen SolistInnen, dem großen Chor, macht einfach dann natürlich ne, mit der Inszenierung und dieser, finde ich, sehr feinen Rollenarbeit, Charakterarbeit, die Gil Memert als Regisseur da herausgekitzelt hat aus uns allen, macht diesen Abend einfach wahnsinnig besonders.
Ja. Ja, ich habe es auch schon 4-mal gesehen plus die Proben
ja.
und bin nächste Woche
du
auch schon wieder drin.
Schon.
Ja. Und ich sehe auch immer wieder irgendwie was Neues. Also es ist echt krass, man kann sich das gut öfter angucken. Und ich war auch mit Leuten mit sehr gutem Gefühl gemeinsam drin, die jetzt nicht so Musical bewandert sind oder ja einfach noch nicht so viel gesehen haben. Und ich wusste, ich kann denen das zeigen
ja.
und sie werden begeistert sein und so war es auch. Weil es ist einfach, wie du sagst, diese positive, die gewaltige Inszenierung im Positiven.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich für so gut wie jeden was, würde ich mal behaupten.
Ja, man merkt einfach, man merkt in dem Abend oder an der Inszenierung oder generell ne, an dem Stück, dass da was Besonderes passiert.
Ja.
So, und ich glaube, auch wenn man keinen wirklichen Zugang zu Theater hat, geht das nicht an einem spurlos vorbei.
Ja.
Man bekommt dort irgendwie was vermittelt oder dieser Abend macht was mit einem, was man vielleicht bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich wusste, dass man das von Theater erfahren kann.
Ja.
Und das ist toll, wenn Theater das kann und das schafft. Vor allem auch mit Menschen, die vielleicht sonst keinen Zugang zu solchen kulturellen Einrichtungen
genau.
wie der Oper oder dem Theater, dem Musical haben.
Ja. Sehr schön gesagt. ja, ich finde es sehr schade, dass die Zeit jetzt hier endet. Ich hatte mich auch sehr gefreut, dass du hier spielst am Haus. Ich hoffe natürlich, dass Dortmund auch einen guten Eindruck hinterlassen hat bei dir. Du vielleicht nochmal wiederkommst.
Absolut.
Ne? Schauen wir mal. Genau, aber schauen wir erstmal zurück auf deinen Werdegang. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wenn man sich deinen Werdegang anschaut, du hast ja schon in unfassbar vielen Inszenierungen mitgespielt.
Ach, eingekommen zusammen, ja.
Also da können wir jetzt ja gar nicht auf alles hier eingehen in der Zeit. Du hast mit 16 Jahren an der Folkwang-Universität der Künste studiert, angefangen zu studieren. Jonas, was ist da los? Wie fängt man mit 16 Jahren an einer der renommiertesten Universitäten für Musical an zu studieren? Was musstest du vorher dafür machen? Wie lief das ab?
Also das ist tatsächlich, ich weiß bis heute eigentlich noch nicht so wirklich, wie das damals so richtig zustande gekommen ist. Es war mehr oder weniger so ein, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist so ein innerer Trieb in mir gewesen als Jugendlicher, einen Beruf am Theater zu machen. Im besten Falle auf der Bühne. Mhm. Im besten Falle in Verbindung mit Schauspiel und Gesang. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts über das Genre Musical, noch wusste ich, dass man diesen Beruf tatsächlich auch richtig erlernen kann, wie ein Handwerk, und habe mir damals, ich glaube, da war ich 15, weil es mich einfach interessiert hat, eine Broschüre vom Verbund der Deutschen Theater zukommen lassen mit Berufe am Theater. Mhm. Das war so eine Mappe, so eine Infomappe, und da waren dann wirklich von Maskenbildnerei über alle Gewerke, technischen Gewerke bis hin zum Schauspieler, Schrägstrich Musicaldarsteller, Berufe aufgeführt. Und da sah ich dann unter anderem auch, da waren dann die staatlichen Schulen in Deutschland aufgeführt und unter anderem auch Essen, Folkwang, Universität der Künste. Und da dachte ich mir, ach, das ist gar nicht so weit, weil ich komme gebürtig aus Siegen. Mhm. Und das ist so circa 1,5 Stunden entfernt. Und ich habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an auf der Homepage, was man da vorbereiten muss, um da vielleicht mal irgendwie vorzusingen. Und das geht auch nach relativ strikten Vorgaben. Man muss ein Bewerbungsschreiben dann einsenden. Man hatte, ich glaube, mittlerweile hat man die Möglichkeit, auch Videomaterial von sich einzusenden. Das war so 2004, 2005, als ich angefangen habe, noch nicht so wirklich möglich. Und dann stand da drin, ich muss einen Monolog vorbereiten, und ich erstmal so, was ist ein Monolog? Keine Ahnung. Ja. Und ich hatte das Glück, dass mein Großonkel Schauspieler gewesen ist, und der hat mir quasi so ein bisschen die Hand gereicht und hat gesagt, ich unterstütze dich darin. Mhm. Und bereite mit dir einen Monolog vor. Man musste einen klassischen Monolog vorbereiten, einen modernen Monolog. Und zwei Songs musste man vorbereiten, und das musste man quasi dann alles einreichen. Und ich kannte auch nicht wirklich Musical-Songs. Das, was ich kannte, war zu dem Zeitpunkt Tanz der Vampire. Das hatte mir eine Freundin mal zugesteckt und hat gesagt, hier, hör dir das mal an. Das ist ganz coole Musik. Und ich habe mich irgendwie sofort in, ja, in Unstillbare Gier verliebt. Den Song vom Grafen.
Verständlich, ja.
Ein toller Song. Und ich dachte mir, den bereite ich einfach mal vor. Und ich glaube, bei den DozentInnen an der Folkwang-Universität muss das für Eindruck geschindet haben, dass ich als 15-, 16-Jähriger sage, ich komme für die Aufnahmeprüfung zum Vorsingen vorbei und habe die Unstillbare Gier im Gepäck.
Ist jetzt nicht gesagt, der leichteste Song. Nee,
definitiv nicht. Und da haben die sich gesagt, ja, das finden wir interessant. Und dann bin ich eingeladen worden tatsächlich. Und dann hatten wir eine 2-wöchige Aufnahmeprüfung mit verschiedenen Runden im Bereich Gesang und Schauspiel. Szenen wurden gearbeitet. Es gab Tanzrunden im klassischen Ballett, Jazz. Und dann ging das so Woche für Woche eine Runde weiter. Und nach 2 Wochen, nach einem endlosen Warten auf die Verkündigung, hieß es dann, ich bin mit aufgenommen worden als einer von 6, die dort dann einen Studienplatz angeboten bekommen haben. Und ich wusste überhaupt auch gar nicht, wie ich das für mich einordnen kann. Ich habe das bis heute auch noch nicht als wirkliches Studium verortet. Mhm. Das war für mich wie so ein Workshop, so ein 4-Jähriger irgendwie. Und ich konnte irgendwie das machen, worauf ich Lust hatte, dass das jetzt ein Studium ist und dass viele dann ihr Abitur machen, und das zu erreichen, so einen Studienplatz zu bekommen, diesen Wert habe ich in dem Moment überhaupt nicht greifen können. Mhm. Und ich habe dann die 10. Klasse abgebrochen und habe dann während meines ersten Semesters so die Abschlussprüfungen immer wieder geschrieben, bin immer wieder nach Hause gefahren und habe die Abschlussprüfungen geschrieben und bin wieder zurück zum Studieren, damit ich einen Abschluss habe. Aber das war auf jeden Fall schon eine spannende Reise. Und da habe ich ja dann auch Gil Mehmert kennengelernt. Der war quasi 4 Jahre lang dort mein Dozent und auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mein Ziehvater, aber er war schon verantwortlich für mich, weil ich bin einfach auch noch minderjährig gewesen. Mhm. Für die damaligen Verhältnisse war das gar nicht so einfach, das irgendwie alles durchzukriegen. Und da muss man bestimmte Kriterien erfüllen und es müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden, damit das überhaupt möglich ist, in dem Alter eben schon studieren zu dürfen.
Und abends auch vor allem so viel zu spielen und zu proben und alles wahrscheinlich. Richtig. Ne? Genau.
Und es war eine wilde Zeit. Es war eine wilde Zeit. Und nach dem Studium war ich dann auch erstmal nicht überfordert, aber ich wusste nicht, ob das jetzt wirklich das ist, was ich will und habe dann nach dem Studium erstmal Zivildienst gemacht. Und das war für mich tatsächlich dann nochmal so ein bisschen so ein Erden. Ich kam mal runter, ich war mit 18, 19 fertig, da haben die meisten dann gerade ihr Abitur.
Ja.
Und das hat mich dann nochmal ein bisschen runtergeholt und ich konnte dann nochmal in so ein normales Berufsverhältnis reingucken und war dann anschließend mehr denn je davon überzeugt, dass ich jetzt auf die Bühne will und dass ich jetzt bereit bin.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich war das nochmal ganz gut, auch zu reflektieren, was möchte ich wirklich und dann, dass dann der Wunsch noch mehr dann kam.
Weil dieses Theaterleben, das ist was nicht wirklich Alltägliches.
Nein, und das muss
ist
man
was,
wollen.
Ja, das ist was Besonderes und das birgt unglaublich viel Freiheit und Spaß und Lebensfreude, aber es gehört einfach auch wahnsinnig viel Disziplin, Durchhaltevermögen dahinter und man muss mit diesem Druck umgehen können, mit diesem ständigen Vergleichen, dieser Konkurrenzkampf, der natürlich zwangsläufig entsteht, wenn auf ein paar Stellen hunderte Leute sich bewerben und für dieselbe Rolle vorsingen. Und das ist schon kein leichter Job, definitiv nicht. Dass viele rumreisen, oft nicht zu Hause sein.
Ja. Arbeitszeiten sind total ungewöhnlich. Die haben Leute im Umfeld haben ganz andere Arbeitszeiten.
Vollkommen. Man geht dann zur Arbeit, während die anderen quasi fertig sind.
Genau.
Und das dann auch an den Wochenenden. Mhm. Und das, es hat auch mit viel Verzicht zu tun, aber es gibt einem auch wahnsinnig viel.
Ja, aber wenn man das nicht hundertprozentig möchte, dann ist das auch schwierig, glaube ich.
Absolut, vollkommen.
Aber das heißt, ich habe es richtig verstanden, dass du vor deinem Studium nichts in die Richtung gemacht hast, sondern du hast einfach Lust drauf gehabt und warst anscheinend talentiert.
Also ich würde schon sagen, dass ich schon immer irgendwie so ein Künstlergen in mir hatte. Mhm. Also gesungen habe ich schon immer wahnsinnig gerne, aber alles halt privat. Mhm. Ich war 12 Jahre lang, glaube ich, circa oder 10 Jahre in einem Rock'n'Roll-Tanzverein.
Ach, wie cool ist das denn?
In meiner Heimatstadt damals und habe das auch richtig auf Turnierbasis gemacht. Habe mit 6 Jahren angefangen und dann, als ich nach Essen gegangen bin, mit 16 aufgehört. Und das war auch, Rock'n'Roll ist jetzt eher, sage ich mal, ein sehr sportlicher Leistungssport. Das ist jetzt schon auch künstlerisch, aber es geht eher so in die Sportrichtung mit viel Akrobatik und allem Möglichen. Und aber es war trotzdem irgendwie was Künstlerisches, so diese Form von Bewegung und das Tanzen dabei.
Und du kanntest es auch sozusagen im Rampenlicht zu stehen,
richtig,
die Turniere und
richtig,
so.
Richtig, die Turniere und auch Auftritte und das war mir alles definitiv nichts Neues, aber das Musical und auch speziell, so sage ich jetzt mal, wenn ich dann nur auf den tänzerischen Aspekt schaue, ist das nochmal was völlig anderes. Also Ballett und Jazz, es waren einfach alles, sage ich mal, Bewegungsformen und Art und Weisen, sich tänzerisch auszudrücken, die ich bis zu dem Zeitpunkt in keinster Form irgendwie so erfahren habe.
Krass.
So schauspielerisch und gesanglich, das war für mich eher etwas, wo ich sofort was mit anfangen konnte. Und auch da habe ich viel gelernt und die vielen Unterschiede und die ganzen Techniken, die dahinter stecken. Weil es ist am Ende, ist natürlich Talent gehört dazu und ich glaube, das braucht man auch, um, richtig Fuß zu fassen. Aber die Technik, die man lernt, um das Ganze jeden Tag zu reproduzieren und immer wieder auf die Bühne zu bringen, ohne dass es einen selber irgendwie dann irgendwann völlig kaputt macht, die spielt da auch eine ganz große Rolle.
Ja.
Und das lernst du natürlich in einem Studium.
Was du jetzt erzählt hast, deine Herangehensweise an die Anfänge, um an der Folkwang aufgenommen zu werden, erinnert mich sehr an meine Folge mit Alina Simon, die ja aktuell noch an der Folkwang-Universität studiert. Sie macht jetzt den Abschluss, genau, und ist ja auch im Ensemble von Sweeney Todd.
Genau.
Und sie meinte, sie hatte schon mehr Erfahrung in dem künstlerischen Bereich vorher, aber sie hat, während sie noch zur Schule gegangen ist, sich einfach schon beworben und dachte sich, ach, es wird eh nichts, ich versuche nächstes Jahr nochmal. Mhm. Und sie meinte, wahrscheinlich war genau das der Ausschlaggebende Punkt, dass sie da so locker reingegangen ist, und ohne sich Druck zu machen, und das war dann das, was am Ende vielleicht in die Karten gespielt hat auch.
Ja. Für mich war das auch in dem Moment nichts, wo ich sagte, das muss jetzt klappen, das muss jetzt funktionieren. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass ich einen anderen Plan hatte dann, was mein Berufsleben betrifft. Ich hätte dann einfach die Schule weitergemacht und hätte wahrscheinlich das Abitur gemacht und hätte mich vielleicht dann auch in Zukunft nochmal irgendwo an einer anderen Schule beworben für das Fach. Aber in dem Moment war das einfach gucken, wo steht man denn? Ich hatte auch keine Vergleiche. Es gab zu dem Zeitpunkt auch so Sachen wie YouTube und Instagram. Das gab es alles noch
natürlich
nicht. Die Möglichkeit zu gucken, wo steht man denn, indem man sich andere Menschen anguckt, die diesen Beruf schon ausüben, indem man sich Vergleichswerte durch Videos oder sich einholt. Das gab es alles nicht. Man war so in seiner eigenen Bubble und die einzige Möglichkeit herauszufinden, wo die Reise hingeht, war einfach sich vor diese Kommission zu stellen und zu sagen, hier bin ich, das ist das, was ich anzubieten habe, könnt ihr was damit anfangen?
Ja.
Und anscheinend konnten sie es.
Ja. Ja, sehr gut. Hattest du das schon mal bei irgendeinem Casting, dass du dir dachtest, das muss jetzt unbedingt klappen?
Definitiv.
Ja.
Also ich habe zu meinen Anfangszeiten dann im Berufsleben, habe ich mich schon bewusst auf Stücke beworben, wo ich gesagt habe, da passe ich rein und das will ich machen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter, weil mir aber auch einfach viel Glück widerfahren. Ich will es nicht alles nur auf Glück beziehen, weil natürlich auch viel Können dazu kommt. Aber Glück spielt da schon auch manchmal eine große Rolle. So im wahrsten Sinne des Wortes, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und natürlich. Und ich habe auch viele Misserfolge gehabt. Also ich würde behaupten, von den Produktionen, die ich gemacht habe, ich weiß es nicht, ich habe es mal grob überschätzt irgendwann, es müssten so zwischen 35 und 40 Musicals sein, die ich gemacht habe. Da kommen mindestens auf jedes Stück 2, 3 Absagen.
Ja.
Also da kann man dann schon sich ausrechnen, wie oft und wie viel Einsatz man bringen muss, bis es dann am Ende dann auch mal klappt.
Ja.
So, also das überwiegt auf jeden Fall. Es ist vollkommen legitim. Es gibt immer für bestimmte Stücke verschiedene Voraussetzungen und die Auswahl ist manchmal dann so groß, dass die Leute dann auswählen können und sagen können, ja, das ist der oder diejenige, die wir dafür haben wollen. Und manchmal passt's und manchmal nicht.
Ja.
Ich versuche mich dann immer so ein bisschen damit zu beruhigen, dass es am Ende immer dahin geht, wo es für mich hätte hingehen sollen. Also ich glaube da schon auch an eine, Schicksal will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon auch eine Fügung und es hat sich im Nachhinein immer irgendwie bewahrheitet, wo ich gesagt habe, ja stimmt, das muss der Grund gewesen sein, warum es damals nicht geklappt hat, aber jetzt geklappt hat.
Das ist auch so ein bisschen Lebensmord, das ist jetzt übertrieben, aber auch so ein bisschen meine Einstellung, dass ich denke, am Ende hat immer irgendwie alles einen Sinn.
Ja.
Und das hilft einem manchmal auch in solchen Situationen.
Vollkommen.
Dann positiv zu bleiben.
Ja, damit klarzukommen.
Genau.
Weil natürlich ist es ist auch immer, man investiert immer wahnsinnig viel einfach dann. In der Regel hast du dann 2, 3 Vorsingen für ein Stück und kommst dann irgendwie mal eine Runde weiter und hoffst und bibberst dann, dass eine Mail kommt, wo dann nicht die Absage drin steht, sondern da drin steht im besten Falle, wir fanden dich toll und du passt und wir würden dich gern zur nächsten Runde einladen und dann fährst du auch immer wieder dorthin. Du hast natürlich auch, sage ich mal, finanzielle Ausgaben, die du in den meisten Fällen nicht zurückbekommst. Das heißt, du investierst immer erstmal in Fahrtkosten, in Unterkünfte, in Hotel und diese ganze Logistik, die dahinter steckt. Mittlerweile hat man dann durch Corona tatsächlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass dann auch so diese E-Castings stattfinden, dass du zumindest so für die erste Runde, sage ich mal, Videos einschicken kannst, wo das Kreativteam dann einfach schon ein bisschen besser absehen kann, ob das überhaupt passt oder nicht. Weil manchmal gehst du dann auch zu einer Audition hin und fliegst in der ersten Runde direkt raus, nachdem du einmal vorgesungen hast. Und wenn man das im Vorfeld schon hätte wissen können, dass man so gar nicht passt, dann hätte man sich den ersten Weg schon mal sparen können.
Verstehe.
Und aber das gehört dazu.
Gehört dazu.
Das gehört dazu. Und den Willen, da durchzustehen, den muss man natürlich haben.
Und wenn am Ende dann das Positive überwiegt, dann ist doch alles gut.
Vollkommen, absolut.
Also nach deinem Studium hast du gesagt, hast du erstmal Zivildienst gemacht. Wie ging es dann weiter? Dann brauchte man ja wahrscheinlich erstmal wieder ganz andere Motivationen, um zu sagen, ich gehe wieder in diese Kunstwelt, sage ich jetzt mal, zurück.
Voll. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt ja auch noch nie wirklich, sage ich jetzt mal, an einem Casting teilgenommen. Bis auf das Vorsingen für die Aufnahmeprüfung. Und das ist auch so ein bisschen so ein Aspekt, den man nicht so richtig vermittelt bekommt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist in einem Studienbereich für Musical, aber man hat so das Gefühl, man kriegt so diesen Abschluss in die Hand gedrückt und dann fällt hinter einem die Tür zu und man sagt so, okay, und jetzt
geht's hier ist die jetzt, große weite Welt,
wo gehe ich jetzt hin, wo bewerbe ich mich, wo muss ich mich anmelden und so.
Okay.
Und es gibt da Gott sei Dank einen sehr gut und breit aufgestellten Bereich der Agentur für Arbeit, die Künstlervermittlung, die speziell für KünstlerInnen dann die ganzen offenen Vakanzen und die offenen Angebote bereitstellt, auf die man sich dann bewerben kann. Viele arbeiten dann auch mit Agenturen zusammen, die einen dann vermitteln und sagen, hey, guck mal, das könnte doch gut zu dir passen, ich bewerbe dich da mal und. Und dann hofft man auf eine Einladung und dann hofft man auf ein Vorsingen und dann hofft man, dass man eine Runde weiterkommt. Dann hofft man manchmal auch nochmal, dass man eine zweite Runde weiterkommt und dann hofft man, dass man am Ende den Job bekommt. Und mittlerweile geht das alles ein bisschen schneller. Die Prozesse sind kürzer. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich mittlerweile einfach einen Status erreicht habe und mir auch einen kleinen Namen aufgebaut habe, dass man jetzt nicht erstmal grübeln muss, wer ist Jonas Hein, sondern ich einfach Referenzen habe, auf die man zurückschauen kann und auch in vielen Fällen Theater auf mich zukommen und sagen, hey, hättest du Lust, hättest du Interesse bei uns, die und die Produktion, die und die Rolle zu spielen.
Sowas hier, oder?
Genau. Das ist natürlich die absolute Luxusposition. Absolute Luxusposition und ich werde dafür immer dankbar sein und sehr demütig, dass ich an diesem Punkt bin, weiß aber auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Und so in den ersten 5, 6, 7 Jahren, würde ich behaupten, bewirbst du dich nach jeder Produktion aufs Neue. Und nach meinem Zivildienst habe ich mich für eine Produktion beworben und das war meine erste professionelle Musical-Produktion außerhalb des Studienbereiches und das war Ein Käfig voller Narren, La Cage aux Folles, in den Vereinigten Bühnen in Bozen. Das heißt, es ging dann für mich auch direkt so nach Südtirol, Italien. Das war natürlich für mich super spannend, einfach als ein Junge, sage ich jetzt mal eher aus einem dörflicheren Umfeld, dann für seinen ersten großen Musical-Job erstmal ins Ausland zu gehen.
Ja.
Das war für mich irgendwie auch wie ein bisschen wie bezahlter Urlaub.
Ja, cool.
Und da bin ich einfach nach wie vor sehr dankbar, dass das so mein Einstieg war in diese Welt und habe mich währenddessen dann auch natürlich schon weiter beworben und habe mich um eine Festanstellung am Theater für Niedersachsen in Hildesheim beworben. Eines der wenigen Stadttheater, die, ich glaube, mit Linz das einzige deutschsprachige Stadttheater, Mehrspartenhaus, die eine eigene Musical-Sparte haben. Neben der Oper und neben dem Schauspiel gibt es dort Musical. Und dort hatte ich dann das große Glück, 4 Jahre lang spielen zu dürfen und habe da so viel gelernt. Also ich glaube, ich habe in den 4 Jahren allein 20 Produktionen gespielt. Repertoire, Musical, also wirklich 4 bis 6 Produktionen in einer Spielzeit. Und das war natürlich der absolute Traum. Der absolute Traum für jeden, der in diesem Beruf, in diesem Bereich arbeitet, so die Sicherheit zu haben, fest angestellt zu sein, weil das natürlich auch ein Lebenskonzept, was nicht jedem gefällt. Du bewirbst dich immer wieder aufs Neue, du hast immer befristete Arbeitsverträge, du weißt immer, okay, dann wird's enden, dann brauche ich einen neuen Job. Musst dich teilweise, während du dann in einer Produktion bist, auch schon wieder für neue Sachen bewerben und vorsingen, manchmal auch schon für 3, 4 im Voraus, dass du dann auch sicher was hast im Anschluss. Also das ist natürlich auch etwas, was nicht wirklich jedem liegt.
Ja, weil normalerweise bleiben die Produktionen ja auch nicht so lange, es sei denn, es gibt natürlich so ein paar Longrun-Produktionen in Deutschland, aber häufig gerade so an Stadttheatern
ist es ja so. Du bist immer produktionsweise für dann eine Saison engagiert und dann danach geht's dann weiter und du hast natürlich auch immer so einen Unsicherheitsfaktor, wie geht's weiter und so, das kommt natürlich auch dazu. Und deswegen war das für mich so ein Geschenk, einfach diese 2 Jahresverträge in Hildesheim zu haben, da sicher zu sein, anzukommen und mich auf dieser Bühne in den sämtlichsten, unterschiedlichsten Produktionen und Rollen frei zu spielen. Das war für mich wie ein Spielplatz und ich habe so viele verschiedene Sachen dort gespielt, in so vielen unterschiedlichen Produktionen und mit verschiedensten Charakteren und ich würde behaupten, dass ich dort schon alles gelernt habe, was ich jetzt kann und auf das ich jetzt zurückgreifen kann und ich kann das jedem und falls jetzt gerade hier jemand zuhört, der diesen Beruf erarbeiten möchte, ich kann das nur empfehlen.
Ja, glaube ich. Ja, weil diese Vielseitigkeit hat man in so kurzer Zeit ja nicht so oft. Richtig. Und parallel und ja.
Richtig. Und dann kommt da auch noch der Aspekt dazu, dass es ein Landestheater ist. Das geht quasi dann auch noch auf Tour im Umkreis. Okay. Das heißt, diesen Aspekt hast du dann auch noch mit drin, weil natürlich Tour, Theater, Produktionen sind natürlich auch gang und gäbe. Und das ist auch etwas, was nicht jedem gefällt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man dann irgendwie 2-3 Stunden, manchmal auch länger im Bus sitzt, um zu einem Auftritt zu fahren. Und dann irgendwie in der Turnhalle in Clausthal-Zellerfeld steht und das Bühnenbild eigentlich ganz anders aussieht, als man es eigentlich aus dem großen Theater gewohnt ist und man dann über knatschende Holzdielen läuft im Backstage-Bereich und vorsichtig sein muss, dass man die Kollegen und Kolleginnen nicht auf der Bühne stört und die Turnringe im Zuschauerraum unter der Decke hängen.
Also du hast alles gesehen, schließe ich daraus.
Alles gesehen, mich kann man so schnell nicht mehr schocken.
Okay. in dem Verlauf deiner Karriere, ich nenne mal ein paar Produktionen, hast du unter anderem in Hair gespielt, in The Rocky Horror Show, Hello Dolly, du warst Quasimodo in der Stage-Produktion von Der Glöckner von Notre Dame, auch nicht gerade unbekannt. Natürlich müssen wir gleich auch noch über Moulin Rouge sprechen, ne? Da bist du ja seit 2023 in Köln nicht mehr wegzudenken, sage ich mal. Aber bevor ich so nach deinen Highlights in deiner Karriere frage, möchte ich einmal auf eine andere Produktion noch eingehen. Du hast es gerade schon einmal angesprochen mit Die unstillbare Gier. Und zwar warst du ja Graf von Krolock in Tanz der Vampire im Metronomtheater in Oberhausen. Und warum ich darauf eingehen möchte, abgesehen davon, dass ich das Musical sehr liebe, ist das die erste Produktion, in der ich dich gesehen habe.
Wirklich?
Ja.
Ach, schön.
Genau. Und du hast mich auch sehr begeistert. Und das war die letzte Produktion, das letzte Musical, was ich vor dem Lockdown 2020 gesehen habe. Ich glaube, ich war Samstag in der Vorstellung und Mittwoch oder so war dann alles dicht. Und genau, es war ja Metronomtheater in Oberhausen, was ja danach auch geschlossen hat. Und dann kam ja nach der Vorstellung noch dieses irgendwie noch 11 Tage bis zur ewigen Dunkelheit oder so. Und das hatte durch den Lockdown einfach nur so einen andere Wirkung.
Ja.
Und deswegen, ich denke so viel immer noch an diese Vorstellung und weil ich dich dann eben auch gesehen habe, muss ich das jetzt einmal ansprechen, weil dann als nichts mehr ging, ich habe da immer so dran zurückgedacht an diesen Abend und ja, wie viel einem das dann auch irgendwie so bedeutet, in so Zeiten, die dann halt nicht so leicht sind, dass man dann noch so einen schönen Abend hatte und genau. Er ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, die Produktion und du als Graf von Krolock auch.
Das freut mich, also das war für mich tatsächlich ich würde sagen, schon ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung ging. Also wenn ich das gewusst hätte, dass ich circa 12, 13, 14 Jahre, nachdem ich diesen Beruf angefangen habe zu erlernen, dann auch irgendwann wirklich in dieser Rolle auf der Bühne stehen werde.
Ja.
Natürlich in Verbindung dieser absolut verrückten Zeit, der wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wirklich absehen konnten, was ist das jetzt, was wird das jetzt? Man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, okay, in 2-3 Wochen sehen wir uns alle wieder und dann nehmen wir hier die Arbeit auf und dann machen wir hier weiter und dann führen wir das Metronomtheater, wo ja zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass es schließen wird, führen wir dann wenigstens noch zu so einem würdigen Ende, aber das nahm dann alles so ein abruptes, unvorbereitetes Ende für alle Beteiligten. Und ich glaube, ich bin tatsächlich auch der letzte Graf von Krolock im Metronomtheater in Oberhausen gewesen, der vor der Schließung auf der Bühne stand. Und das natürlich auch absolut besonders. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass es unsere letzte Vorstellung sein würde. Aber im Nachhinein ist es einfach, wie du schon gesagt hast, wenn man so zurückdenkt, es ist schon krass. Da kamen einfach viele Sachen, wahnsinnig viele Sachen zusammen.
Ja.
Und es war schon sehr besonders.
Ja, für mich ist das ja eben gerade auch so krass, weil ich vor 5 Jahren einfach mir diese Vorstellung angeguckt habe und unter anderem auch, das hatte ich auch mit Bettina drüber gesprochen, kurz vorher hatte ich auch Jekyll hier gesehen und als dann eben nichts mehr ging, dann hat man so an diese schönen Abende zurückgedacht und jetzt sitze ich hier mit dir und kann dir das sagen und das ist für mich gerade auch irgendwie voll der tolle Moment.
Das
5 Jahre später,
das
hätte ich einfach damals nicht gedacht.
Ja.
Deswegen war mir nochmal wichtig, dir das auch zu sagen.
Vielen Dank.
Das wisst ihr ja vielleicht manchmal gar nicht, ne?
Nein,
dass so dem Publikum, was das denen so mitgibt dann
absolut.
Auch.
Absolut. Also ich freue mich auch immer über alle, die mir dann auf Instagram, auf den sozialen Medien schreiben und mir erzählen, meistens mit den einleitenden Worten, ach, ich weiß gar nicht, ob du das hier liest, aber ich versuche es einfach mal. Ich wollte dir unfassbar danken für das, was ihr da auf der Bühne macht und was ihr leistet. Und ich lese das alles.
Ja.
Ich kann nicht immer in bestimmten Zeiten auf alles antworten, aber ich versuche es dennoch. Und mir gibt das wahnsinnig viel Kraft, weil mich das natürlich auch bestätigt in dem, was ich tue. Ich habe diesen Beruf angefangen zu lernen für natürlich für mich in erster Linie, weil das einfach mein Traum war, aber dann im Nachhinein zu erfahren, wie viel es anderen Menschen gibt, wie viel Kraft und auch Hoffnung in schwierigen Zeiten, das macht es natürlich für mich zu einer absoluten Vollendung.
Ja.
Und das ist für mich einfach, es ist nicht nur ein Beruf, für mich ist es wirklich einerseits ein Privileg, aber auch eine absolute Berufung, das machen zu dürfen. Und ich versuche das jeden Tag mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht, fürs Publikum auszuüben und bin mir auch bei jeder Vorstellung im Klaren darüber, dass gerade Menschen im Zuschauerraum sitzen, denen das so viel bedeutet und denen das so viel mitgibt. Und wie du auch schon gesagt hast, auch gerade dann im Hinblick auf schwierige Zeiten dann auch so viel Kraft auch noch im Nachhinein aus so einem Abend rausschöpfen.
Ja.
Es gibt auch Leute, die mir auf Instagram schreiben, die sagen, hey du, ich war vor 4-5 Wochen in Köln im Moulin Rouge oder hier in Dortmund bei Sweeney Todd und es ist dann schon eine Weile her, aber ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken und ich wollte dir in dem Moment jetzt einfach schreiben und dir einfach dafür danken, weil das was in mir ausgelöst hat, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so in dieser Form empfunden habe.
Ach,
das ist, das ist was so Tolles.
Ja.
Und natürlich ist es manchmal hart und natürlich ist es anstrengend und dieser Beruf, der bringt einfach viele, ich sag auch Widrigkeiten mit sich, die man bereit sein muss auch zu tragen zu wollen, aber man muss sich dem immer wieder bewusst sein und sich das immer wieder verallgegenwärtigen, was wir für eine Kraft haben auf der Bühne und
Absolut.
Was wir in schweren Zeiten, aber auch in guten Zeiten vermitteln können und was es mit unserem Publikum macht. Ich finde, das ist ein absolutes Privileg, das machen zu dürfen.
Ja, ich finde es auch für mich persönlich das schönste Hobby, ins Theater zu gehen, einfach auch diese Flucht aus dem Alltag zu haben, im besten Fall 2 Stunden einfach abzuschalten und genau.
Ja.
Also ich liebe das total. Ja, auch ein Grund, warum ich auch ans Theater wollte.
Das ist einfach der beste Grund, um sowas machen zu können.
Ja. Absolut. Hast du damals auch irgendwie, gerade der Graf von Krolock, das ist ja so eine ikonische Rolle und es gibt ja immer diese Grafendiskussion, das habe ich auch noch nie verstanden. Aber hast du da auch irgendwie sowas mitbekommen damals?
Nein, absolut. Man tritt da quasi wie ein Erbe
von
Grafen von Krolock, die ihr das Zepter weiterreichen.
Ja.
oder die Vampirzähne. Gott sei Dank haben wir alle unsere eigenen, die müssen nicht weitergereicht werden. Aber natürlich, und das ist einfach ein Stück, was sehr ikonisch ist und es hat eine große Fanbase und es gibt viele starke Meinungen.
Mhm.
Und in erster Linie versuche ich immer, mir treu zu sein und mir treu zu bleiben in all den Interpretationen von den verschiedensten Rollen, sei es in Uraufführungen, wo es noch gar keine Vergleiche gibt, aber auch in Produktionen wie Tanz der Vampire, wo einfach irgendwie die Historie schon so, so lang ist und vor einem schon so, so viele diesen Umhang, diese Bürde, diesen Grafen von Krolock spielen zu dürfen. Bürde und Privileg natürlich. Da versuche ich in erster Linie immer, auf mich zu schauen und zu gucken, wie interpretiere ich diese Rolle und wie würde ich das empfinden, weil das ist einfach die künstlerische Freiheit, die wir alle haben. Und wenn das dann ankommt und wenn das die Leute gut finden und ich glaube, diese Resonanz auf meinen Graf von Krolock, die war jetzt nicht die schlechteste.
Ich fand's auch super, wirklich.
Dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn die Leute dann einfach sich damit identifizieren können, mit dem, was ich mir so gedacht habe, wie ich die Rolle interpretiere.
Ja, ich hatte vorher nur Marc Seibert in der Rolle gesehen und war da auch schon sehr begeistert. Diese Diskussion finde ich sowieso immer schwierig. Aber ich war dann auch von dir sehr begeistert, kann ich an dir der Stelle nochmal sagen. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend und eine tolle Inszenierung.
So soll es sein.
Ja, aber was war denn neben Tanz der Vampire wahrscheinlich so noch ein Highlight für dich, würdest du sagen, in deiner Karriere bisher?
Also ich würde schon sagen, dass es, das hängt vielleicht auch mit der, sage ich mal, mit der Größe und auch der Masse an Vorstellungen zusammen, die ich in dieser Produktion bewältigen durfte. Das war definitiv auch der Glöckner von Notre Dame, als Quasimodo. Auch eine sehr besondere, sehr spezielle Rolle. Ich habe auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt, natürlich gibt es auch zwischendurch mal so Charaktere wie Anthony oder auch Christian in Moulin Rouge, die, sage ich mal, ja eher realistischer gezeichnet sind und eher Figuren sind, die ein bisschen nahbarer sind. Aber auch bei so Figuren wie Quasimodo, der jetzt augenscheinlich erstmal sehr speziell wirkt, fand ich einfach diesen Anreiz, diese Figur irgendwie so menschlich und so nahbar wie möglich zeichnen zu wollen, irgendwie als absolute Priorität. Mhm. Und das war einfach ein unfassbares Stück. Ich habe die Musik schon während des Studiums kennengelernt und habe auch den so diesen, ja, den I Want Song von Quasimodo mit draußen, habe ich auch schon im Studium immer singen dürfen. Und das ist immer so schön in diesem Beruf, dann rückblickend bestimmte Momente nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen, wo man sagte, ja, und jetzt erntest du quasi das, was du damals angefangen hast zu säen.
Verstehe.
Und das ist irgendwie so toll. Es war wie bei Tanz Vampire mit der unstillbaren Gier, das dann später machen zu dürfen.
Plötzlich steht man dann da auf der Bühne.
Da plötzlich wirklich? Auf der Bühne mit diesem Cape und hat diese Fingernägel, diese langen Zähne und läuft diese Grabwand runter und denkt einfach so, what? Was passiert hier?
Full Circle Moment, ja, sage ich da nur.
Und diese Momente hatte ich auch, die Momente hatte ich definitiv auch mit Quasimodo. Schön. Natürlich auch eine Produktion, die, sage ich mal, viele Menschen ins Theater gelockt haben, die jetzt, sage ich vielleicht, so in der breiten Masse der Gesellschaft es jetzt nicht unbedingt einfacher haben durch verschiedenste Handicaps. Und für die ganzen Menschen da einfach in einer gewissen Form von Repräsentation auf der Bühne in so einem besonderen Charakter, der ja auch in der Geschichte vom Glöckner von Notre Dame eher so als Außenseiter, als Aussätziger behandelt wird, irgendwie so stellvertretend für all diese Menschen zu sein, die oft keine Stimme haben. Das war was ganz Besonderes und das sehe ich auch immer noch als, als großes Privileg und da bin ich sehr dankbar für, dass das in dieser Form so machen zu dürfen, gedurft zu haben.
Glaube ich, ja.
Ja.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, du musst ja pünktlich in die Maske, aber wir müssen noch kurz über Moulin Rouge natürlich sprechen.
Absolut, ja,
da spielst du ja gerade parallel hier zu Sweeney Todd in Köln, haben wir ja gerade schon mehrmals gesagt, also nicht so weit weg von hier. Ich würde sagen, das ist eine ganz andere Produktion als Sweeney, das ist ja eher bunt, pompös,
absolut,
gute Laune, Songs, es wird viel getanzt.
Ja.
Du spielst seit einem Jahr jetzt genau. Im April, also genau, ist ein Jahr, spielst du den Christian als Erstbesetzung.
Als Erstbesetzung, richtig.
Genau. Möchtest du was zu der Rolle erzählen?
Ja, also Christian und Anthony sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja,
ja. Deswegen, das muss ich auch direkt aufgreifen. Ja. Ich finde, wenn ich über Christian spreche, spreche ich automatisch auch irgendwie immer über Anthony. Weil
es gibt
die
Parallelen.
Sind so in der Geschichte, in der sie verankert sind, als junge Revoluzer, sage ich mal, als Freigeister, sind die sehr, sehr ähnlich veranlagt. Mhm. Auch Christian kommt aus Amerika, ist weit gereist nach Paris, um dort als Künstler groß zu werden und verliebt sich dort in den funkelnden Diamanten des Moulin Rouge in Satin und möchte diese dann aus den Fängen einer dunklen Macht befreien. Und das ist so übergeordnet schon, finde ich, ähnlich wie...
Total ähnlich.
Ähnlich wie bei Sweeney Todd.
Ja. Sehr ähnliche Geschichte.
Ich weiß nicht, ob man da mittlerweile irgendwie dann auch so ein bisschen, sage ich mal, so einen bestimmten Rollentyp quasi bekommt, wo Menschen oder Kreative dann einen drin sehen. Ich habe das Glück gehabt, schon viele verschiedene Sachen zu machen, aber in diesem Falle, muss ich sagen, sind sie sehr, sehr ähnlich, aber dennoch völlig unterschiedlich, weil wir sprechen von unterschiedlichen Zeiten, in denen es spielt, wo die auch eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber natürlich die Musik und die ganze Herangehensweise
in Moulin Rouge,
das Setting,
genau,
das ist einfach nochmal, was ganz anderes.
Ja.
Das ist, kann man auch in dieser Form gar nicht so vergleichen, muss man auch gar nicht vergleichen.
Ja. Aber wie machst du das, parallel diese beiden Produktionen gerade zu spielen oder die beiden Rollen zu spielen? Musst du dich da dann vorher irgendwie besonders reindenken? Ich sag mal, wenn du jetzt Freitag zum Beispiel Anthony spielst und Samstag dann Christian oder andersrum, musst du da vorher Umdenken ganz krass? Also ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich meine, für euch ist es normal, aber ja, wie macht man das?
Ja, es ist im Grunde genommen eigentlich wie wenn man parallel, das gibt es ja auch, zwei verschiedene Bücher liest.
Mach ich ja selten.
Ich lese sowieso sehr selten, ja, muss ich jetzt sagen, aber ich vergleiche es jetzt einfach mal, ja, damit.
Bin ich auch nicht so gut drin, zwei Bücher parallel zu lesen.
Manchmal gibt es einfach, manchmal hat man so, sagt man so, oh, das ist jetzt eher so ein bisschen was Schwereres, und dann am nächsten Tag möchte man ein bisschen was Leichteres und so, und dann wechselt man sich irgendwie, okay, miteinander ab. Aber man taucht einfach eigentlich immer sofort in die jeweilige Geschichte ein, und das sind natürlich auch bestimmte Arbeitsabläufe. Ich habe einen ganz anderen Arbeitsablauf in Köln als, okay, jetzt hier zum Beispiel. Mhm. Hier bin ich eher freiständiger. Ich habe natürlich die Maskenzeit, zu der ich dann da sein muss. Aber alles, was bis zu dem Zeitpunkt, bis zur Vorstellung dann passiert, es liegt alles so in meiner Verantwortung.
Okay.
Und bei den Longrun-Produktionen gibt es einfach verschiedene festgelegte Etappen, die auch jeden Abend aufgrund der Summe der Vorstellungen mit 8 Shows, bis zu 8 Shows in der Woche, dann einfach einem bestimmten Rhythmus folgen muss, damit auch wirklich alle Stationen abgearbeitet sind, weil in dieser Produktion einfach wahnsinnig viele Menschen zusammenkommen und alles muss koordiniert sein. Mhm. Und das ist hier alles ein bisschen freier bis zur Vorstellung. Natürlich, ja, ab der Vorstellung, da geht alles dann seinen geregelten Ablauf, klar. Aber alleine das hilft mir schon, sage ich mal, in die unterschiedlichen Produktionen, verstehe, reinzukommen. Und, mhm, spätestens, wenn ich dann das Kostüm anziehe, und hier zum Beispiel bei Sweeney Todd habe ich auch noch eine Perücke auf, das heißt, ich sehe dann auch nochmal ein bisschen anders, mhm, aus, als ich mich eigentlich kenne und jeden Tag im Spiegel sehe. Und spätestens, wenn dann die Ouvertüre losgeht, im Vergleich zwischen Sweeney Todd und Moulin Rouge, spätestens dann, wenn ich es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden habe, in welcher Produktion ich gerade bin, spätestens dann, okay, weiß ich, wo ich bin. Und dann,
okay,
weiß ich auch,
welchen Text,
was jetzt zu tun ist.
Gut, okay, ich verstehe.
Und das,
verstehe.
Das hilft natürlich.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen, ja. Du spielst jetzt die Rolle von Christian, wie gesagt, seit fast einem Jahr. Was würdest du sagen, wie hat sich die Rolle vielleicht in dieser Zeit entwickelt? Oder hast du irgendwie noch Spielraum, die Rolle noch mehr zu deinem eigenen zu machen?
Also dadurch, dass wir das jeden Tag machen, hast du natürlich Vergleiche mit dir selbst. Ich versuche mich davon immer ein bisschen zu lösen, irgendwie so von Showtag zu Showtag meine Leistung oder das, was ich mache in den Rollen, was ich erreiche, irgendwie mit dem Tag davor zu vergleichen. Aber das ist so ein unterschwelliger Prozess. Mhm. Der natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir auch nicht immer die gleiche Besetzung haben. Das heißt, die Partnerin, mit der ich dann auf der Bühne agiere, hauptsächlich agiere, in dem Falle Satine, in die ich mich dann verliebe als Christian, wird teilweise täglich, wöchentlich dann auch immer mal wieder von einer anderen Kollegin gespielt. Und jeder und jede bringt was Eigenes mit sich. Und das sind natürlich dann auch immer, sage ich mal, so kleine Details, kleine Nuancen im Spielerischen oder auch im Gesanglichen, dem man sich dann in dem Moment, in dem jeweiligen Abend, zu der jeweiligen Show dann auch anpasst, was natürlich auch immer wieder Veränderungen, mhm, mit sich bringt. Ich würde behaupten, dass mein Christian in Verbindung durch andere Kollegen, andere Kolleginnen auch immer wieder ein bisschen anders wird.
Mhm.
Und da muss er natürlich einfach wacher sein, sage ich mal, auch neue Wege für sich zu finden. Und wenn es manchmal auch nur kleine Bewegungen sind, weil man natürlich versucht ist, in so einen Automatismus zu fallen, irgendwie jeden Tag so alles exakt gleich zu machen. Manchen gibt das eine gewisse Form von Sicherheit, wo sie, ja, sagen, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, das ist etwas, worauf ich mich immer verlassen kann. Mhm. Diese Version, die ich hier habe, die dient so als festes Grundgerüst, auch an Tagen, wo ich jetzt vielleicht mal nicht so hundertprozentig gut drauf bin.
Einfach dieses Funktionieren. Dann,
das ist,
ne,
das, genau, dieses Funktionieren. Und für mich gilt eigentlich jeden Tag so frei und so offen an das Ganze heranzugehen und mich da einfach auch ein bisschen treiben zu lassen. Innerhalb natürlich, ja, der festgegebenen, vorgegebenen Momente, weil bei der Show ist so viel Technik, so viel Licht, was passiert. Und allein im technischen Ablauf musst du einfach zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein, weil sonst stehst du entweder im Dunkeln oder wirst von irgendeinem Bühnenteil überfahren.
ungünstig.
Und das ist dann eher immer ungünstig. Von daher, da ist einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise.
Würdest du sagen, dass Anthony sich auch entwickelt hat, obwohl es ja wesentlich weniger Shows waren?
Definitiv. Also ich sehe auch in den unterschiedlichsten Produktionen jeden Abend dann auch nochmal immer wieder neue Sachen. Mhm. Ich versuche mir das auch zu erlauben, andere Aspekte nochmal für mich zu durchdenken oder auch dann auf der Bühne umzusetzen. Das sind dann auch viele Kleinigkeiten, viele Details, die vielleicht von außen gar nicht wirklich große Veränderungen irgendwie darstellt, aber für mich einfach so ganz wichtige Momente, irgendwie nochmal andere Sachen zu finden, andere Sachen zu suchen, auch bei Kollegen und Kolleginnen irgendwie nochmal nach bestimmten Momenten zu schauen, nicht immer die gleichen Blicke zu haben, vielleicht auch die Umgebung mal anders wahrzunehmen, was für mich einfach auch den Reiz am Live-Theater ausmacht. Weil das ist das, was es am Ende ausmacht. Das ist alles, was wir machen an einem Abend im Theater, ist das, was in dem Moment passiert. Die Entscheidungen, die wir in dem Moment treffen, treffen wir einmalig an diesem Abend.
Ja.
Und das ist auch für die Leute, die uns zuschauen kommen und auch öfter zuschauen kommen in denselben Stücken, bestimmt auch der Reiz, eben halt an diesen Abenden, die ja die gleichen sind, in Anführungsstrichen, aber dann doch irgendwie auch immer wieder individuell und immer wieder anders und frischer, da dann diese Unterschiede festzustellen.
Alle erleben das in dem Moment einmal und diese Momente kommen nicht genauso nochmal wieder.
Das ist einfach, jede Show ist ein Unikat. Es wird keine Show geben im Theater, egal in welchem Genre, in welchem Bereich, die genauso ist wie die Vorstellung davor.
Ja.
Und da kriege ich Gänsehaut.
Da kriege ich Gänsehaut,
weil das ist für mich so die Quintessenz.
Total.
Am Darsteller sein.
Ja.
Auf der Bühne.
Ja. Nochmal kurz Moulin Rouge. Ich habe eine Zeit lang bei Starlight Express gearbeitet. Starlight Express ist ja der gleiche Mutterkonzern, zu dem auch Moulin Rouge gehört. Und ich habe so die Anfänge mitbekommen, als es gerade so verkündet wurde, dass Moulin Rouge nach Köln kommt. Alle waren so ganz aufgeregt und das war richtig spannend. Und dann so das Theater wird so umgebaut und keine Ahnung. Das war ziemlich cool. Genau, es ist ja so eine Long-Run-Produktion. Das spielt jetzt ja schon eine Weile da in Köln. Du meintest ja gerade einmal, dass dir das eine gewisse Sicherheit gibt. Also stelle ich mir irgendwie dann auch gut vor, gleichzeitig diese Sicherheit zu haben und nebenbei noch andere Projekte machen zu können, obwohl es wahrscheinlich auch sehr stressig ist, oder?
Naja, es ist halt die Anforderungen, die Show und auch die Rolle des Christian mit sich bringen, die verändern sich nicht. Dadurch, dass man vielleicht an manchen Tagen nicht ganz so gut drauf ist.
Ja.
Und da einfach für sich einen Weg zu finden, 6 bis 8 Mal die Woche ganzjährig da durchzukommen und irgendwie jeder Vorstellung gerecht zu werden, jedem, der sich das anguckt. Und wir haben im Schnitt 8 Mal die Woche zwischen 1000 und 1600 Menschen dort sitzen. Die es häufig zum ersten Mal sehen und die natürlich dann, das muss man auch sagen, teils auch viel Geld dafür ausgegeben haben, das sehen zu können und sehen zu dürfen. Und dem möchte man natürlich auch gerecht werden.
Ja.
Das bringt natürlich auch viel Disziplin mit sich und auch, sag ich mal, auch den ein oder anderen Gelüsten, wie zum Beispiel Alkohol trinken, um das jetzt irgendwie mal so ganz praktisch runterzubrechen, dann abzusagen und zu sagen, nee, das geht nicht gerade. Ich muss gucken, dass meine Stimme fit ist, ich muss gucken, dass ich selber fit bleibe. Jetzt gerade ist Heuschnupfenzeit, das heißt, da geht dann sowieso immer schon mal ganz viel von meiner Energie irgendwie
an diese
blöde Heuschnupfengeschichte irgendwie flöten. Umso mehr muss ich dann auf mich aufpassen und gucke, dass ich da irgendwie immer im ständigen Austausch mit mir selber bin, um einfach irgendwie immer jeden Abend bestmöglichst auf der Bühne performen zu können.
Würdest du sagen, ist es dann eher von Vorteil für dich, noch andere Projekte nebenbei zu haben, die dich da vielleicht wieder so ein bisschen rausholen?
Natürlich macht es das für mich spannender. So, dann zwischendurch auch in eine andere Produktion einzutauchen. Aber ich würde sagen, die Anforderungen auf die beiden Produktionen, wenn ich jetzt Moulin Rouge und Sweeney Todd irgendwie direkt im Vergleich stelle, könnten teils unterschiedlicher nicht sein, was natürlich dann für mich jetzt im Vergleich zu Sweeney Todd, was wir dann irgendwie so alle 2 Wochen einmal spielen und Moulin Rouge täglich, natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich darstellt, weil ich da einfach nochmal ganz anders wacher sein muss und so. Während ich bei Moulin Rouge nur in meine Schuhe steigen muss, weiß mein Körper sofort, alles klar, hier geht's lang.
Ja.
Muss ich jetzt für die heutige Vorstellung, vor allem nach der langen Pause jetzt, mit den vielen, vielen Vorstellungen, die ich in Köln dann dazwischen hatte, jetzt nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit draufsetzen.
Verstehe.
Aber das hält mich natürlich auch wach und hält mich irgendwie frisch.
Darfst oder kannst du schon irgendwas verraten, wie es nach Sweeney Todd weitergeht für dich?
Also momentan ist bis auf das, was ich gerade in Köln mache, erstmal nichts weiteres geplant.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, genau.
Das reicht ja auch erstmal, die 7 Shows die Woche. schade, dass es jetzt vorbeigeht mit Sweeney Todd, aber vielleicht findest du
ja... Wir haben ja noch 6 Vorstellungen.
6 Vorstellungen sind ja noch. Genau.
Umso
mehr. Ich freue mich sehr. Ich gehe noch mindestens 2-mal rein.
Sehr gut.
Ja. Und wer weiß, vielleicht führt dich dein Weg auch nochmal zurück nach Dortmund. Das würde mich sehr freuen.
Würde mich auch sehr freuen darüber.
So, jetzt haben wir schon sehr lange gequatscht. Ich könnte noch sehr viele Fragen stellen, aber ich würde zum Ende der Folge schnell einmal noch in meine Rubriken starten.
Sehr gerne.
Am Anfang habe ich hier ein Glas, was du auch schon gesehen hast. Mhm. Hier sind Zettel drin und auf den Zetteln sind Theaterbegriffe. Du darfst dir gerne einfach mal einen da rausziehen und einfach sagen, was dir dazu einfällt.
Hier steht jetzt Inspizientin drauf. Mhm. Und was mir dazu einfällt, für mich sind das... Wenn man sich eine Vorstellung, eine Theaterproduktion als einen Motor vorstellen kann oder als einen menschlichen Organismus, dann ist das Herz auf jeden Fall immer bei der Inspizienz.
Sehr schöner Vergleich.
Wo alles zusammenläuft, wo wirklich alles zusammenkommt. Von dort aus wird alles koordiniert, alle Umbauten, alle technischen Cues. Das läuft alles dort zusammen. Und deswegen ist es ein Beruf, vor dem ich einfach wahnsinnig viel Respekt habe.
Ich auch.
Weil während ich mich als Darsteller in meiner Rolle nur auf Anthony konzentriere und mich darauf konzentriere, in diese Geschichte einzutauchen, was ich in keinster Weise kleinreden möchte, ist der Beruf des Inspizienten, der Inspizientin einfach eine alles im Blick haben muss.
Ja.
Wo irgendwie alles zusammenkommt. Und das ist eine wahnsinnige Verantwortung.
Ja.
Und da ziehe ich meinen Hut vor, jeden Tag.
Ja, zum Beispiel, wir hatten letztens einen Dreh Backstage während Sweeney und da standen wir auch einmal neben dem Inspizientenpult bei unserem Inspizienten Alex Becker und der hat alle paar Sekunden abgesagt, alle paar Sekunden irgendein Zeichen reingegeben.
Ja.
Und da hat meine Kollegin ihn noch hinterher gefragt, wie oft er das während einer Vorstellung sagt und er meinte, so um die 700 Cues hat er, also 700 Mal muss er irgendwem sagen, jetzt das
und
Licht,
go.
jetzt
der Umbau, also jetzt der Nebel, jetzt hier.
Sitzt dann da vor seinen Noten und vor dem Text und muss alles im Griff haben.
Ja.
Also es ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Wenn ihr noch mehr über InspizientInnen erfahren möchtet, ich hatte schon eine Podcast-Folge mit der lieben Jelena Moody. Vielleicht wollt ihr da mal reinhören. Sie ist Inspizientin bei uns am Ballett Dortmund. Und genau, ist auf jeden Fall auch eine spannende
Unbedingt
Folge.
Machen. Super spannend.
Ja, sehr spannender Beruf auf jeden Fall. Wenn du privat ins Theater gehst, wenn du dir ein Theaterstück anschaust, hast du da diesen ganzen Prozess von ich bekomme ein Ticket oder ich kaufe mir ein Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, hast du in diesem Ablauf einen Moment, wo du sagst, das ist immer mein Lieblingsmoment?
Das kann ich ganz einfach beantworten und das ist für mich immer der Theatersaal. Das ist immer der Eintritt in den Theatersaal.
Ach, krass, der Eintritt.
Der Eintritt in den Theatersaal zu gucken, wie ist die Bühne, was kann man schon sehen, vom Stück, von der jeweiligen Inszenierung. Die Vorstellung, dass beim Eintritt, und ich bin gerne immer sehr früh im Theater, um dann einfach auch schon im Theatersaal zu sitzen, während die Leute reinkommen, um diese Energie zu spüren, sich vorzustellen, diese ganzen leeren Sitze, die werden gleich alle befüllt sein. Mhm. Dort werden Menschen sitzen, deren Augen hoffentlich mindestens einmal am Abend leuchten werden und die mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und all das, diese ganzen Träume, alles, was auf der Bühne stattfindet, diese Fantasiewelten und alles, was das Theater mit sich bringt, das vermittelt für mich so dieser Theatersaal.
Total.
Dort ist das, was passiert. Und das ist für mich immer das Spannendste. Wenn ich an neuen Häusern arbeite, dann habe ich immer so einen kleinen Tick an Theatern, wo ich noch nicht gearbeitet habe. Ich google dann immer den Theatersaal.
Verstehe ich aber irgendwie.
Guck immer in den Theatersaal
Total.
Und gucke, wie ist der aufgebaut, wie viele Ränge gibt es, wie viele Leute passen rein. Und das ist für mich irgendwie, es ist einfach wie mein, das ist der Platz, wo ich arbeite, was für andere der Schreibtisch ist, ist für mich der Theatersaal. Mhm.
Hast du da sofort einen so im Kopf, wo du so einen ganz speziellen Moment hattest, als du reingekommen bist als Zuschauer?
Ja, das Metronomtheater in Oberhausen, das war schon sehr speziell. Vor allem, weil das auch einfach ein spezielles Theater ist, obwohl es ja so ein Zelt auch ist. Ne? Aber irgendwie der Aufbau des ganzen Theaters mit diesem eher Amphitheater-mäßigen Aufbau, ja, das finde ich schon sehr speziell.
Ja.
Und dann einfach natürlich wahnsinnig viele
Open-Air-Theater,
die ich auch schon bespielen durfte. Ein sehr gutes Beispiel sind die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Das ist eine Open-Air-Bühne, die mitten auf einem Berg ist. Das ist cool. Sehr beeindruckend.
Ja.
Oder auch die Stiftsruine in Bad Hersfeld, wo man in einer alten Ruine steht und dort dann spielt, wo das Theater quasi in diese Ruine reingebaut ist. Und das ist natürlich...
Krass.
Das ist natürlich super speziell.
Ja, 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 absolut.
Ich liebe Theatersäle.
Das verstehe ich, ja. Ich war auch während meiner Zeit bei Starlight Express sehr gerne in meinem Saal. Also das war auch immer
der ist auch,
voll.
Der ist auch beyond dieser
wirklich,
Theatersaal.
Wirklich, das ist irgendwie so Magic, ja. Zum Schluss habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Lieber London oder Paris?
London.
Verstehe ich gut. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Ein Abendmensch.
Lieber lange eine Rolle spielen oder in einem kürzeren Zeitraum mehrere Rollen?
Es kommt ein bisschen auf die Rolle drauf an, aber generell würde ich schon sagen, im kürzeren Zeitraum mehrere Rollen.
Mhm. Singst du lieber eine Ballade oder einen schnellen Song?
Eine Ballade.
Eher Sommer oder Winter?
Winter.
Krass, ja, ich auch. Also die meisten sagen Sommer, aber
nein,
nee.
Ich liebe den Winter.
Ja, 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 ich auch.
Definitiv.
Ja. Ich meine, schön, dass jetzt ein bisschen... schöner gerade wird, aber...
Nein, absolut, absolut. Aber ich
finde
einfach
keine Lust
so,
auf diesen heißen Sommer wieder.
Ja, genau. Das kommt erschwerend dazu, ja.
Jetzt ein bisschen gemein, Köln oder Dortmund?
Das ist wirklich gemein. Vor allem, weil ich in den Städten meistens immer nur dann bin, wenn ich dort arbeite.
Okay.
Deswegen habe ich so, muss ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, habe ich aufgrund meiner Kindheit einen größeren Bezug zu Köln. Kann aber auch gar nicht sagen, warum. Es hat jetzt nichts mit der Stadt an sich zu tun.
Okay.
Nee.
Und die letzte Frage, wenn du nicht Musical-Darsteller geworden wärst und wählen müsstest, lieber Seefahrer oder Schriftsteller?
Schriftsteller.
Okay.
Ich glaube, als Seefahrer wäre ich nicht wirklich gut geeignet.
Okay.
Mir würde zu oft schlecht.
Dafür bringst du es ganz gut auf der Bühne rüber.
Sehr gut.
Anthony. Ja, merkt man nicht. Ja, lieber Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist tatsächlich auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, du schaffst es noch pünktlich.
Ach,
in die
schon.
Maske.
Absolut.
Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz gute Vorstellung
Dankeschön.
Heute. Freue mich schon, nächste Woche es wieder anzuschauen.
Sehr gut.
Und ich hoffe natürlich, dass die letzten Vorstellungen jetzt hier in Dortmund sehr schön für euch alle werden. Auf jeden
Davon
Fall eine tolle Zeit mit euch.
Davon gehe ich aus.
Ja. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Ne? Auch nach dieser Zeit hier.
Absolut, bei bis zum nächsten Mal.
Genau. Und euch, ihr Lieben, danke ich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch gerne den Podcast oder ihr könnt auch bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung abgeben oder auch schreiben. Das würde mich sehr freuen, weil es auch sehr gut für den Algorithmus ist. Dann wird dieser Podcast auch anderen Leuten ausgespielt, die vielleicht nicht unbedingt sonst auf diesen Podcast stoßen würden. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei Social Media. Folgt auch gerne dem Theater Dortmund. Das würde uns auch freuen. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen als bis in 2 Wochen.
Tschüss.